NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen zu folgenden Themen, unter anderem offenbar weitere Festnahmen von Deutschen in der Türkei. Auswärtiges Amt spricht von konkreten Anhaltspunkten. Katastrophale Zustände in Florida. Hurricane Irma setzt Miami, Orlando und andere Städte unter Wasser. Drama um Rohingya in Myanmar. UN-Menschenrechtskommissar spricht von ethnischer Säuberung. Hören Sie dazu auch einen Kommentar. Sorge um Offshore-Windenergie. Norddeutsche Minister und Betreiber richten Appell an die Bundesregierung. Und Gedenken in New York. Die USA erinnern an die fast 3000 Opfer der Terroranschläge vor 16 Jahren. Im Studio für Sie Sabine Rhein. Vergangene Woche traf es ein Ehepaar in Antalya, jetzt in Istanbul. Keine zwei Wochen vor der Bundestagswahl sind offenbar zwei weitere Deutsche mit türkischen Wurzeln in der Türkei festgenommen worden. Kann man noch in die Türkei reisen? Das fragen sich viele, hat der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoğlu, heute auf NDR Info gesagt.
Also ich habe bisher noch nie so viele Menschen gesehen, die vor der Reise in die Türkei, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung, Angst hatten. Auch die, die jetzt Anhänger von Erdogan sind, auch die, die jetzt irgendwie bei Referendum ja gesagt haben, haben sich überlegt, oh Gott, kann ja sein, dass ich irgendwann mal irgendwo was falsch gesagt habe. Oder dass irgendjemand, der mich nicht mag, mich irgendwie gespitzelt hat. Und es war ja auch so, dass das Menschen festgenommen worden sind, weil irgendwelche anonyme Schreiben oder die anonyme Anruf von irgendwoher gekommen sind. Also die Angst ist jetzt gerade unter den Türkeistämmigen schon groß, wenn sie in der Türkei eine Reise planen wollen.
Sagt Gökay Sofuoğlu. Zu dem neuen Fall hieß es heute in Berlin, vieles sei noch unklar. Anja Günther berichtet.
Ernüchtert zeigte sich der Sprecher des Auswärtigen Amtes. Wir bekommen jetzt aus Ankara noch nicht einmal mehr offizielle Informationen über Festnahmen deutscher Staatsbürger in der Türkei, sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer. Seinen Angaben zufolge gibt es konkrete Anhaltspunkte, dass erneut ein deutsches Ehepaar türkischer Abstammung in Istanbul in Polizeigewahrsam genommen worden ist. Es sei davon auszugehen, dass sich eine der beiden Personen weiterhin in Polizeigewahrsam befindet und gegen die andere eine Ausreisesperre verhängt worden ist, teilte Schäfer mit.
Das heißt, der Albtraum, der inzwischen so viele deutsche Staatsangehörige trifft, die nichts anderes machen wollten, als Urlaub in der Türkei zu verbringen. Dieser Albtraum setzt sich fort.
Die verschärften Hinweise des Auswärtigen Amtes für Reisen in die Türkei seien leider traurige Realität, erklärte Schäfer weiter. Der Außenamtssprecher betonte, es könne jeden treffen, der in die Türkei einreisen wolle.
Deshalb kann ich nur noch mal ausdrücklich an alle, die den Plan haben und die Absicht haben, in die Türkei zu reisen, das sei ihnen unbenommen, appellieren, dass sie sich mit dem Gedanken beschäftigen, was da passieren kann in diesem Land, zurzeit und unter dieser Führung.
Die von Schäfer angesprochene türkische Führung, das ist Präsident Erdogan, dem deutsche Politiker vorwerfen, er handle inzwischen ohne jegliches Augenmaß. Am vergangenen Samstag hatte eine Erklärung des türkischen Außenministeriums für Diskussionen gesorgt, in der vor rassistischen und ausländerfeindlichen Aggressionen gegen türkische Bürger in Deutschland gewarnt wird. Die Erklärung sollte als Warnung an alle Türken verstanden werden, nach Deutschland zu reisen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sagte heute Vormittag am Rande einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin, die türkische Reisewarnung sei lächerlich.
Das zeigt einmal mehr, dass man Schwierigkeiten hat, manches, was im Moment aus der Türkei verlautbart wird, überhaupt noch richtig ernst zu nehmen.
Die Reaktionen auf die Reisewarnungen der Türkei schwanken zwischen völligem Unverständnis und dem Vorwurf der schweren Provokation. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte, es müsse überprüft werden, inwieweit sich die Türkei von rechtsstaatlichen Grundsätzen entfernt habe.
Die Regierung in Ankara hat sich entschieden und sie hat sich entschieden für die Konfrontation. Diese Konfrontation geht zum Teil zu Lasten, mit Willkürakten zu Lasten von Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern, übrigens zu Lasten vor allen Dingen von Journalisten. Und deshalb glaube ich sehr wohl, dass wir auf allen Ebenen überprüfen müssen, inwieweit die Kooperation mit der Türkei, gegebenenfalls auch im Bereich des Waffenexportes, möglich ist.
Unverändert ernst ist die Lage der in der Türkei inhaftierten deutschen Staatsbürger, unter ihnen Menschenrechtsaktivisten und Journalisten. Auf türkischer Seite zeichnet sich keinerlei Bewegung ab, die Inhaftierten freizulassen. Die Bundesregierung denkt daher über verstärkten wirtschaftlichen Druck auf die Türkei nach. Im Gespräch sind unter anderem eine Deckelung von Hermes-Bürgschaften für Exportgeschäfte in die Türkei, eine Kürzung der finanziellen Beitrittshilfen für Ankara sowie ein Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen. Diesen Beschluss müssten die EU-Mitgliedstaaten allerdings einstimmig treffen. Die Grünen verlangten einen sofortigen Stopp von Waffenexporten in die Türkei und sprachen sich erneut gegen einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen aus, den die CSU dagegen vehement fordert.
Irma geht langsam die Puste aus. Der Hurrikan, der als der schwerste je gemessene in der Region gilt, ist nur noch ein Tropensturm. Aber mindestens 38 Menschen haben in Kuba und den kleineren Karibikinseln ihr Leben verloren. Unzählige Ortschaften sind zerstört. Für die USA rechnen die Versicherungen mit 40 Milliarden Dollar Sachschäden. Aber wer weiß das so genau? Noch sind die Schäden ja gar nicht gesichtet. In der beliebten Ferienregion Tampa zum Beispiel oder in Städten wie Miami, Orlando, die teils hüfthoch unter Wasser stehen. Gabi Biesinger berichtet.
In diesen Stunden tobt Irma, inzwischen zum Tropensturm heruntergestuft, über der Grenze zwischen Florida und Georgia. Die Küstenorte Savannah in Georgia und Charleston in South Carolina bereiten sich als nächstes auf peitschenden Regen und rasenden Wind vor. In Jacksonville in Florida drückt Irma Wassermassen hüfthoch in die Straßen und die Menschen sind aufgefordert, in ihren Schutzräumen zu bleiben, während es die Fernsehreporter bei Windgeschwindigkeiten von immer noch 120 Stundenkilometern fast von der Straße bläst. US-Präsident Donald Trump nahm am Vormittag an Gedenkfeiern für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 teil. Am Pentagon in Washington richtete er seine ersten Worte allerdings an die Menschen, die von den Hurrikanstürmen Irma und Harvey betroffen sind. Das sind Stürme von katastrophalen Ausmaßen. Die Bundesregierung bietet all ihre Kräfte auf, um unseren Landsleuten zu helfen. In Florida, Alabama, Georgia, Texas, Louisiana, Tennessee. All diese wundervollen Staaten, die auf dem Weg der Zerstörung liegen. Wenn Amerikaner in Not sind, raufen sie sich zusammen und wir sind ein Land.
And we are one country.
Bereits in der Nacht hatte der Präsident den Katastrophenfall ausgerufen. Trumps Sprecherin Kellyanne Conway kündigte derweil an, dass Trump Florida besuchen werde, sobald die Verantwortlichen vor Ort das Okay gäben und er keine Rettungsarbeiten mehr behindere. Floridas Gouverneur Rick Scott war am Montagmittag auf dem Weg auf die Florida Keys, die der Südküste vorgelagerten Inselkette, um sich mit der Küstenwache einen Überblick über das Ausmaß der Zerstörungen zu verschaffen. Ein Viertel der Bevölkerung hatte trotz Evakuierungsaufforderungen der Behörden auf den Inseln ausgeharrt. Als erstes gelte es jetzt, Straßen zu räumen und sicherzustellen, dass die Brücken, die einzigen Verbindungen zum Festland, sicher befahrbar seien, erklärte Gouverneur Scott dem Fernsehsender Fox News. Ich mache mir große Sorgen um die Keys. Auch Marco Island hat es schwer getroffen. Und wichtig ist, die Leute müssen verstehen, dass es da draußen noch sehr gefährlich ist. Stromleitungen sind im ganzen Staat geborsten, Straßen durch abgeknickte Bäume blockiert. Bitte seien Sie geduldig, bis wir das im Griff haben. Über 6 Millionen Menschen, fast 50% der Haushalte, sind in Florida ohne Strom. Bei manchen könnte es Wochen dauern, bis sie wieder am Netz sind, befürchtet Brock Long, Chef der Katastrophenhilfe FEMA.
This is going to be a very logistically challenging response.
Das wird eine große logistische Herausforderung. Die Gebiete mit den schlimmsten Schäden zu versorgen, wird dauern. Es kann Tage oder Wochen dauern, bis manche Orte wieder Strom haben. Darum hatten wir die Menschen im Vorfeld aufgefordert, sich darauf vorzubereiten. Unsere Teams tun, was sie können, um den Menschen aus der Klemme zu helfen. In Fort Myers an der Golfküste, das ursprünglich gar nicht auf der Route von Wirbelsturm Irma gelegen hatte, verbrachten über 6000 Menschen die Nacht in einem Hurricane-Shelter. Jetzt schauen sie fast ungläubig in den strahlend blauen Himmel, während sie ihre Schlafsäcke und Decken zu ihren Autos zurücktragen. Chris steuert seinen SUV durch das knöcheltiefe Wasser weg von der am Dach ziemlich ramponierten Halle und schildert den wartenden Reportern seine Sturmnacht. Ich habe mich sicher gefühlt, aber bei vielen lagen die Nerven blank. Man hörte den Sturm brausen und rütteln und sie haben uns nie gesagt, was draußen wirklich los war. Nächstes Mal fahre ich früh genug weit, weit weg aus dem Staat.
We'll bug out sooner and get the hell out of the state.
Soweit der Bericht aus den USA. In Asien setzt sich das Drama um die Rohingya, die muslimische Minderheit in Myanmar, fort. Und auch wenn die quasi Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, von Falschinformationen spricht, bei den Vereinten Nationen ist beim Vorgehen mit den oder gegenüber den Rohingya von ethnischen Säuberungen die Rede. Es deute alles darauf hin. Dietrich Karl Meurer.
Besonders brutal geht die Armee von Myanmar gegen Angehörige der muslimischen Rohingya-Minderheit vor. Menschen werden ohne Prozess exekutiert, Häuser, ja ganze Dörfer werden angezündet. Fast 300.000 Menschen, das sind etwa ein Drittel der Rohingya in Myanmar, flohen bereits vor der Gewalt ins Nachbarland Bangladesch. Mit klaren Worten kritisierte der UNO-Menschenrechtskommissar Said El-Hussein das Vorgehen der Militärs. Vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf sagte er, weil Myanmar Menschenrechtsbeobachtern den Zugang verweigert hat, kann die aktuelle Situation noch nicht vollständig beurteilt werden, aber die Situation bleibt oder erscheint wie ein Lehrbuchbeispiel für ethnische Säuberungen. Die buddhistische Mehrheit in Myanmar betrachtet die muslimischen Rohingya als illegale, staatenlose Einwanderer aus Bangladesch. Jedoch leben viele Rohingya schon seit Generationen in Myanmar. Der Konflikt zwischen der Regierungsarmee und den Rohingya-Rebellen im Norden des südostasiatischen Staats schwelt schon seit Jahren. Am 25. August waren neue Kämpfe aufgeflammt. Rebellen hatten Dutzende Polizeiwachen sowie eine Armeekaserne angegriffen. Doch die äußerst brutale Reaktion des Militärs sei unverhältnismäßig, sagte der UNO-Menschenrechtskommissar. Er rief die Regierung von Myanmar auf, die Verantwortung für die Gewalt zu übernehmen, sowie die schwere und weit verbreitete Diskriminierung gegenüber den Rohingyas einzustellen. Said El-Hussein sagte, die Regierung von Myanmar sollte aufhören, vorzutäuschen, dass die Rohingyas ihre eigenen Häuser in Brand setzen und ihre eigenen Dörfer zerstören. Diese völlige Verleugnung der Wirklichkeit beschädigt den internationalen Ruf einer Regierung, die bis vor kurzem von unermesslichem guten Willen profitierte. Die Rohingya-Rebellengruppe ARSA hatte gestern einseitig eine Waffenruhe ausgerufen. Sie soll einen Monat gelten und Helfern ermöglichen, zu den im Nordwesten Myanmars Verbliebenen vorzudringen. Die Regierung von Bangladesch setzt sich unterdessen dafür ein, dass unter der Regie der Vereinten Nationen eine Sicherheitszone für Rohingya-Flüchtlinge eingerichtet werden soll. Man habe den Vorschlag über das Rote Kreuz an die Regierung von Myanmar übermittelt. Eine Reaktion stehe aus. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen haben sich besorgt über die Lage in Myanmar geäußert. Amnesty International warf der Regierung des Landes vor, an der Grenze zu Bangladesch verbotene Landminen eingesetzt zu haben. Und die Gesellschaft für bedrohte Völker forderte eine Sondersitzung des Weltsicherheitsrats zur Rohingya-Krise. Die internationale Staatengemeinschaft müsse handeln, um einen noch größeren Exodus von Rohingya aus Myanmar zu verhindern. Auch der Dalai Lama, das Oberhaupt der buddhistischen Tibeter, kritisierte den Umgang mit den Rohingya. Diejenigen, die Muslime drangsalierten, sollten sich an Buddha erinnern. Er sagte am Wochenende, Buddha würde den armen Muslimen zweifellos helfen.
Und der Dalai Lama hat in einem Brief an Aung San Suu Kyi appelliert, eine friedliche Lösung für den Konflikt zu finden, für den der UN-Menschenrechtskommissar heute eben das Wort ethnische Säuberung gefunden hatte. Hören Sie einen Kommentar dazu von Holger Senzel.
Es wurde höchste Zeit, dass die Vereinten Nationen die Verbrechen an den Rohingya beim Namen nennen. Ethnische Säuberung. Die gewaltsame Vertreibung einer ethnischen oder religiösen Gruppe durch Umsiedlung, Deportation oder Mord. Ob es der muslimischen Minderheit in Myanmar nützt, ist zweifelhaft. Fast 300.000 sind in den vergangenen Wochen Richtung Bangladesch geflohen. Fast ein Drittel der Rohingya-Bevölkerung im Rakhine-Staat und der Exodus geht weiter. Die Menschen fliehen vor brutaler Gewalt nationalistischer Buddhisten und der burmesischen Armee. Sie berichten von Vergewaltigung, Folter und Mord. Der fette, schwarze Qualm brennender Dörfer hängt über dem Dschungel. Es stinkt nach Benzin. Die Armee bestreitet jegliche Gewalt. Sie jage lediglich Terroristen. Militante Rohingya-Aktivisten seien ganz allein verantwortlich für die Gewalt an ihren eigenen Leuten, für die brennenden Dörfer. Zugleich verweigert die burmesische Regierung Menschenrechtsinspektoren der UN und Medienvertretern den Zutritt zur Unruheprovinz. Es ist die Informationspolitik eines totalitären Staates. Doch Satellitenbilder belegen, dass die Regierung lügt, dass Soldaten auf fliehende Zivilisten schießen und Landminen verlegen. Schockierende Bilder, sagt der UN-Hochkommissar für Menschenrechte. Doch die Mehrheit der überwiegend buddhistischen Burmesen klatscht Beifall und fordert in Demonstrationen, noch härter vorzugehen gegen die Rohingya. Der Hass auf die Muslime ist freilich nicht neu in Myanmar. Bengali nennen die Burmesen die Rohingya, also Menschen aus Bangladesch, obwohl sie seit Generationen im Lande leben. Heute sind sie die meistverfolgte Minderheit der Welt. weil sie anders sind. Sündenböcke für alles, was schiefläuft im bitterarmen Myanmar. Unter den Gewalttätern auch buddhistische Mönche in karmesinroten Roben. Seit Jahrzehnten hetzten sie immer wieder zu Pogromen gegen die Rohingya. Unsere westliche Vorstellung vom Buddhismus als sanftem, friedfertigen, toleranten Glauben gerät ins Wanken angesichts der Bilder und radikalen Töne der vermeintlich frommen Männer. Doch warum schweigt Aung San Suu Kyi? Friedensnobelpreisträgerin, Vorkämpferin für Menschenrechte. Jene Frau, die eine Militärdiktatur in die Demokratie geführt hat, die von der Mehrheit ihres Volkes fast wie eine Heilige verehrt wird. Als so wörtlich Fake News tut sie die internationale Kritik ab. Die Gewalt der Armee gegen die Rohingya bestreitet auch sie vehement. Sie ist jetzt Realpolitikerin und es würde ihrer Popularität sehr schaden, ihre Stimme zu erheben für die Rechte der verhassten Minderheit. Das mag ihr Schweigen erklären, aber entschuldigt es nicht. Die Ikone hat sich demaskiert als skrupellose Politikerin, die sich mit allen Mitteln an die Macht klammert. Aung San Suu Kyi macht sich mitschuldig an den Verbrechen gegen das Volk der Rohingya. Schade, dass man ihr den Friedensnobelpreis nicht aberkennen kann. Aber dann wäre sie wohl nicht die einzige Kandidatin.
Holger Senzel kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ein weiteres Mal sind die Unwuchten zwischen dem Bund, also dem Steuerzahler, und privaten Autobahnbetreibern heute in den Schlagzeilen. Diesmal stellt sich heraus, dass die Betreiber vom Bund zu viel von den Mauteinnahmen überwiesen bekamen. Dagmar Pepping berichtet.
Alexander Dobrindt versteht die Aufregung nicht. Ja, der Bund hat seit 2 Jahren zu viel Geld aus der Mautkasse an private Betreiber von Autobahnabschnitten gezahlt, bestätigt der Bundesverkehrsminister. Als ein Beispiel dafür nennt der CSU-Politiker den Abschnitt auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen.
Da geht es um Beträge, jetzt überschlagsmäßig. Wir rechnen das gerade in einem Bereich von mehreren 100.000 € im Jahr im Verhältnis zu 4,5 Milliarden Mauteinnahmen durch die Lkw-Maut.
Für ganz Deutschland schätzt Dobrindts Ministerium, dass die Summe bei rund 5 Millionen Euro pro Jahr liegen dürfte. Beginn der Panne ist der 1. Oktober 2015. Seit diesem Datum sind auch Lkw ab 7,5 Tonnen Gewicht auf Autobahnen mautpflichtig. Das Erfassungssystem war für die Mautausweitung auf kleinere Lastwagen offenbar nicht ausgerichtet.
Das Mautsystem selber unterscheidet nicht nach Gewichtsklassen, sondern nach Euroklassen und nach Anzahl der Achsen, sodass diese 7,5 bis 12 Tonner jetzt nicht direkt vom Mautsystem erkannt werden, aber in den Berechnungen mit einbezogen sind. Und deswegen gibt es jetzt Gespräche mit den ÖPP-Betreibern, wie man damit umgeht.
Denn den meisten privaten Vertragspartnern, die im Rahmen sogenannter öffentlich-privater Partnerschaften Autobahnabschnitte gebaut haben und seitdem betreiben, stehen lediglich die Mauteinnahmen für Lkw über 12 Tonnen zu. Laut Süddeutscher Zeitung lehnen mehrere Betreiber Rückforderungen des Bundes ab. Verkehrsminister Dobrindt wollte das nicht bestätigen. Auf die Frage, ob er sicherstellen könne, dass er das zu viel gezahlte Geld zurückhole, reagierte Dobrindt leicht genervt.
Ja, es ist ja, diese Beträge werden ja unter Vorbehalt bezahlt.
Das Bundesverkehrsministerium verweist zudem darauf, dass sich die Vergütungsmodelle mittlerweile geändert haben. Bei neuen Modellen richtet sich die Vergütung der Betreiber nach der Verfügbarkeit und der Qualität der Straße, nicht mehr nach dem dortigen Verkehrsaufkommen. Die Grünen werfen Verkehrsminister Dobrindt einen grob fahrlässigen Umgang mit Steuergeld vor. Wieder besseres Wissen setzte der CSU-Politiker weiter auf teure öffentlich-private Partnerschaften im Straßenbau, kritisiert Spitzenkandidat Cem Özdemir. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hält ebenfalls wenig von solchen Projekten.
Die Punkte, die wir da sehen, sprechen Bände darüber, dass öffentlich-private Partnerschaft den Staat Geld kostet. Und dass es in der Bundesrepublik Deutschland nach meinem Dafürhalten keine Notwendigkeit gibt, die öffentliche Infrastruktur gemischt privat-öffentlich zu finanzieren.
Verkehrsminister Dobrindt war zuletzt in die Kritik geraten, weil dem privaten Autobahnbetreiber A1 Mobil nach eigenen Angaben die Pleite droht. Das Konsortium betreibt einen 72,5 Kilometer langen Autobahnabschnitt zwischen Hamburg und Bremen.
Die Energiewende ist ohne die Offshore-Windenergie wohl nicht zu schaffen. Aber die Rahmenbedingungen für die Branche haben sich verschlechtert. Die zuständigen Minister von Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen haben sich heute in Cuxhaven getroffen, um die künftige Bundesregierung gemeinsam aufzufordern, sich zur Windkraft auf dem Meer und auch zu Land zu bekennen. Jan Pietschke über einen Appell in 11 Punkten.
War der erste Cuxhavener Appell vor 4 Jahren noch ein Hilferuf an die Politik, so ist der zweite Cuxhavener Appell eine Kampfansage, so Bremens Wirtschaftssenator Güntner, oder freundlicher, eine selbstbewusste Forderung, wie sich Wirtschaftsminister Lies ausdrückt. Denn die Offshore-Windenergie sei wettbewerbsfähig geworden, eine junge Industrie,
die absolut marktfähig ist, wo wir 3 von 4 Windparks haben, die keine zusätzliche Vergütung brauchen. Das heißt, wir reden nicht über die Steigerung von Strompreisen, wir reden darüber, wie wir Strompreise stabil halten mit dem Ausbau der Offshore-Windenergie. Und das ist natürlich eine ganz klare Forderung. Jetzt sind wir selbstbewusst, jetzt sind wir stark und jetzt bitten wir nicht um Hilfe, jetzt bitten wir darum, dass die Vernunft siegt und wettbewerbsfähige Erzeugung von Energie jetzt auch in den Markt kommt, und zwar nicht mit dem Deckel versehen, sondern marktgerecht.
Ohne Offshore-Windkraft keine Energiewende, so die Unterzeichner, und deshalb dürfe der Ökostrom aus dem Offshore-Bereich nicht länger politisch begrenzt werden. Die Kernforderung des Cuxhavener Appells lautet, der Deckel muss weg, sonst sind die Arbeitsplätze weg. Bremerhaven kann ein Lied davon singen. Meinert Geigen von der IG Metall Küste.
Die Situation ist sehr dramatisch. Die Situation sieht so aus, dass wir schon die ersten Entlassungen haben. Das macht deutlich, dass man etwas tun muss. Wir brauchen feste Rahmenbedingungen. Wir brauchen die Ausweitung der Ausbauziele. Das ist notwendig, um die Arbeitsplätze auch zu erhalten in dem Bereich.
Die Wirtschaftsminister der Küstenländer machen rechtzeitig vor der Bundestagswahl und den dann folgenden Koalitionsverhandlungen Druck, wollen mit der Cuxhavener Erklärung der Windkraftindustrie Rückenwind verschaffen.
Jan Pietschke berichtete. Schon seit über 300 Jahren feiern die Katalanen am 11. September einen Nationalfeiertag. Heute wurde er zu einem Fest für die Befürworter der Unabhängigkeit von Spanien. Sie wollen in 3 Wochen abstimmen, in jedem Fall. Auch wenn Regierung und Justiz in Madrid das Referendum längst als illegal bezeichnet haben. Oliver Neuroth über ein Stadtzentrum in Gelb.
Die Innenstadt von Barcelona ist voller katalanischer Flaggen. Sie hängen von Häuserbalkonen, die Menschen halten sie in den Händen oder haben sie als Umhang über ihre Schultern geworfen. Immer wieder sind Sprechchöre zu hören, Independencia, Unabhängigkeit. Die Teilnehmer der Kundgebung hatten sich auf 2 zentralen Hauptstraßen versammelt, die sich kreuzen. Fast alle Teilnehmer trugen spezielle T-Shirts, leuchtend gelbe. Aus der Luft war also ein gelbes Kreuz zu sehen, ein Symbol für das Kreuz auf den Stimmzetteln beim geplanten Unabhängigkeitsreferendum. Die katalanische Regionalregierung will die Volksabstimmung auf jeden Fall am 1. Oktober starten, auch gegen den Willen der spanischen Zentralregierung. Kataloniens Ministerpräsident Puigdemont sagte am Vormittag vor Journalisten, die Planungen für das Referendum liefen weiter, obwohl das spanische Verfassungsgericht das katalanische Gesetz zum Referendum vergangene Woche gestoppt hatte. Die Polizei ist seitdem verstärkt im Einsatz in Katalonien. Sie soll das Versteck der Wahlurnen für das Referendum finden und ebenso verhindern, dass Stimmzettel gedruckt werden.
Nach Russland. Man könnte sagen, keine Überraschungen bei den Regional- und Gouverneurswahlen dort. Meist haben die Kandidaten des Kreml gewonnen. In Moskau aber gab es einen kleinen Erfolg für die Opposition. Ein Kreml-Sprecher beschrieb ihn auch als Beweis für die Pluralität in der russischen Politik. Hermann Krause aus Moskau.
Das Ergebnis der gestrigen Kommunal- und Gouverneurswahlen fällt gemischt aus. Wie zu erwarten, konnte der Kreml seine Kandidaten bei den Gouverneurswahlen auf Anhieb durchsetzen. Aber nach langer Zeit verzeichnete auch die Opposition bei Wahlen einen Erfolg. Und zwar in Moskau. Das ist ein großartiger Sieg, ein Erfolg für alle Demokraten. Das Wichtigste, es existiert in der Hauptstadt nun eine politische Kraft, die Bürgermeister Sobjanin und auch Wladimir Putin widerstehen kann, sagt der Oppositionspolitiker Dmitri Gudkov. Von 1500 Mandaten in den einzelnen Stadtteilen der Hauptstadt errang die Opposition ca. 250. Die meisten der Oppositionellen gehören der Partei Jabloko an. Dieser hatte früher nicht mehr als 2 Dutzend Mandate, nun also fast 10-mal so viel. Zu erklären ist dies auch aus der Unzufriedenheit vieler Moskauer mit den örtlichen Politikern in der 12-Millionen-Metropole, denen vorgeworfen wird, dass sie Gelder nicht nur verschwenden, sondern auch in die eigene Tasche wirtschaften. Einer, der für Jabloko stimmte: Vieles, was in den letzten 2 bis 3 Jahren in Moskau passierte, kann ich nicht akzeptieren. Da werden Straßen 3-mal aufgerissen, nur weil sich irgendjemand bei den Aufträgen bereichert. So viel Geld ist verschwunden. Mit einem derartig guten Abschneiden der Opposition in der Hauptstadt hatte niemand gerechnet. Die Hoffnung ist nun, dass die Opposition bei den Präsidentschafts- und Bürgermeisterwahlen einen eigenen Kandidaten stellen kann. Der Kreml wertete das gute Abschneiden der Opposition als positiv. Allerdings dürfe man nicht übersehen, so der Sprecher des Präsidenten, dass auch diese Wahl gezeigt habe, die Bürger Russlands hätten weiterhin großes Vertrauen in Wladimir Putin.
Zurück nach Deutschland. Der Prozess um den Mord an einer Studentin in Freiburg im vergangenen Oktober sorgt weiter für viel Aufmerksamkeit. Der Angeklagte hat heute umfangreich ausgesagt und ein Geständnis abgelegt. Sebastian Bargon berichtet.
Ich bin unfassbar traurig über das, was geschehen ist und würde alles tun, um die Tat rückgängig zu machen und bete täglich für Maria. Mit diesen Worten entschuldigte sich der Angeklagte gleich zu Beginn des zweiten Verhandlungstages bei den Eltern der getöteten 19-Jährigen. Verteidiger Sebastian Glate.
Er hat eingeräumt, die Geschädigte getötet zu haben. Sie habe, nachdem sie zum Sturz gekommen war, den er wohl initiiert hat, geschrien. Um dieses Schreien zu unterbinden, habe er sie gewürgt mit einem Schal und war davon ausgegangen, dass durch diese Handlung der Tod eingetreten sei. Danach sei es dann zu sexuellen Handlungen gekommen an dem Tatopfer. Auch das hat er insoweit eingeräumt und hat dann ausgeführt, dass er sich nach der Tat nach Hause begeben habe und am nächsten Tag erst realisiert habe, was geschehen sei.
Der Angeklagte führte aus, dass er in der Tatnacht Haschisch geraucht sowie Bier und Wodka getrunken habe. Der Überfall auf die Studentin am Fluss Dreisam sei nicht geplant gewesen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, sagte er. Staatsanwalt Eckart Berger nimmt ihm das nicht ab.
Es ist festzustellen, dass der Angeklagte häufig zu den Punkten, die ihm ungünstig werden könnten, Erinnerungslücken angibt, sagt, sich nicht erinnern zu können, dafür sich an andere Details der Tatnacht sehr konkret erinnert. Und das wird hinterher später zu würdigen sein, inwieweit man ihm das glauben kann und inwieweit nicht. Im Übrigen widerspricht das Geständnis möglicherweise in Teilen der Spuren, die wir bisher gewinnen konnten. Und man wird jetzt im folgenden Prozessverlauf feststellen können, welche Teile des Geständnisses wird man den Feststellungen zugrunde legen, welche Teile des Geständnisses wird man möglicherweise widerlegen durch die Spurenlage oder zu anderen Ergebnissen letztlich kommen.
Nachdem Hussein K. bereits zugegeben hat, dass er in der Tatnacht nicht mehr minderjährig war, hofft der Vertreter der Nebenkläger, Bernhard Kramer, dass er am Ende des Prozesses nicht nach Jugend-, sondern nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird.
16 Jahre sind vergangen und natürlich ist keines der beinahe 3000 Opfer der Terroranschläge vom 11. September vergessen. Auch heute wurden bei Gedenkfeiern ihre Namen verlesen, so wie am Ground Zero in New York. 9/11 ist auch 2017 von nationaler Bedeutung für die USA.
Oh, say can you see?
Auch nach 16 Jahren ist die Trauer noch groß, sind die Tränen der Angehörigen, die auch heute wieder nach Manhattan gekommen sind, echt. Und es fließen viele Tränen an diesem Morgen New Yorker Zeit an der 9/11-Gedenkstätte, an den beiden tiefen Wasserbecken, dort, wo bis 2001 die zwei Türme des World Trade Centers standen.
Seems like yesterday to me. It's my only brother I was killed. The North Tower.
Als wenn es gestern passiert wäre. Mein einziger Bruder wurde im North Tower getötet.
He loved his family. He loved the beach. He loved his dog. He was just all around like an amazing person.
Er hat seine Familie geliebt, seinen Hund. Er war ein wunderbarer Mensch. Um 8.46 Uhr flog 2001 die erste Maschine in den Nordturm an der Spitze Manhattans. Um 8.46 Uhr erinnert heute, wie die Jahre zuvor, eine Feuerwehrglocke an diesen Moment. Weiße Rosen bedecken den Rand der beiden Becken, die die Grundrisse der World Trade Center-Türme nachzeichnen. Die Namen aller fast 3000 Opfer werden verlesen.
John Leslie Albert.
Peter Craig Alderman.
And my uncle, Charles William Garbarini.
Ein notwendiger, aber für viele schwer erträglicher Moment. Thomas von Essen war 2001 am Unglückstag der leitende Feuerwehroffizier. Auch er ist heute am Ground Zero.
It gets a little easier because you're not thinking about it every day. People have these tragedies happening all the time, so
es wird natürlich mit den Jahren besser, aber wir alle denken immer wieder daran Und manches wird natürlich nicht einfacher, etwa wenn es um die Kinder geht. Um 9.03 Uhr flog vor 16 Jahren die zweite Maschine in den Südturm. Die dritte Maschine stürzte schließlich in das Pentagon in Washington. US-Präsident Donald Trump nahm dort mit seiner Frau Melania an der Gedenkfeier teil. Ein umstrittener Präsident in einem Moment der Einigkeit des Landes in Trauer.
Udo Schmidt berichtete. Das war's vom Echo des Tages. Tschüss, sagt Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.